Die Hirnforschung, die boomt jetzt schon seit mehr als 2 Jahrzehnten und immer mit dabei die Psychologie. Immer mehr Forscher untersuchen mit immer raffinierteren Methoden das Gehirn von Schizophrenen, von Depressiven oder von Angstgestörten. Und das Ziel dabei, Defekte im Gehirn zu finden, um dann eben Schizophrenien, Depressionen und Angststörungen besser therapieren zu können. Martin Huber berichtet.
Es gibt verschiedene Ebenen, wie das Denken abläuft. Und ich gewinne dann die eine dazu, wo es mir scheint, als ob sich das Gedankenleben verselbstständigt und sich Sätze, Worte, aber mit Sinngehalt, wie aus meinem Bauch kommt, konfigurieren. Das heißt, es ist mehr so, als ob ich zuschauen kann. Das ist eben nicht so aktiv wie sonst. Und ich kann aber auch eingreifen, indem ich regelmäßig sage, so ich, ne? Wenn das Chaos zu dolle wird.
Seit ihrer Jugendzeit erlebt die 50-jährige Ursula Thalke psychotische Schübe. Die Gedanken verselbstständigen sich, Wahrnehmungen stürzen auf sie ein, Angst packt sie. Ihr Ich scheint sich aufzulösen und Ursula Thalke kämpft mal mehr, mal weniger erfolgreich gegen ihre schizophrenen Zustände an. Ob und wie stark sich eine solche Anlage zur Schizophrenie im Leben tatsächlich entfaltet, hängt davon ab, wie gut jemand auf die ersten Anzeichen des Leidens reagieren kann und wie stressig sein Umfeld ist. Eine Frühdiagnose der Krankheit schon vor dem ersten Ausbruch wäre also sinnvoll, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Das jedoch ist schwierig, denn ein Jugendlicher, der depressiv ist, Konzentrationsstörungen hat und schlecht schläft, könnte zwar eine Schizophrenie bekommen, es könnten aber auch nur Pubertätsprobleme sein. Viele Psychiater setzen daher inzwischen auf die Hirnforschung. Sie hoffen, objektive Kriterien für eine Schizophrenie im Gehirn zu finden. Eva Meisenthal von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München legte daher depressive und unkonzentrierte Jugendliche in einen Kernspintomographen. Der Hirnscanner sollte zeigen, ob bei diesen Jugendlichen die graue Substanz verändert ist, die die Nervenzellen enthält.
Wir haben kernspintomographische Untersuchungen durchgeführt bei 17-, 18-jährigen Probanden. Und das, was man natürlich sieht, das sogenannte Hochrisikoprobanden für eine Psychose, da sind jetzt Menschen dabei, die die Psychose später bekommen und welche, die sie nicht bekommen. Wenn man die einfach im Kernspin betrachtet, da zeigt sich eine Abnahme im Bereich der grauen Substanz. Hier finden schon spezifische Prozesse statt, die diese Hochrisikoprobanden von anderen unterscheiden, von den gesunden Kontrollpopulationen.
Daraufhin verfolgte Eva Meisenthal die Entwicklung dieser Hochrisikopersonen. Nach 4 Jahren wusste sie, wer von ihnen tatsächlich schizophren wurde und wer nicht. Nun analysierte sie aufwendig, wo genau sich das Gehirn der Schizophrenen von den nicht schizophren gewordenen Risikopatienten unterschied. Mit Hilfe dieses Hirnmusters konnte sie bei einer weiteren Gruppe von Risikopatienten mit 90%iger Sicherheit vorhersagen, wer tatsächlich an Schizophrenie erkranken würde. Ein Hirnmuster, das es wie ein Fingerabdruck erlaubt, Schizophrenie frühzeitig zu erkennen. Viele Psychiater hoffen, dass solche Befunde auch für andere psychiatrische Krankheiten möglich sind. Allerdings ist eine 90% sichere Prognose eben keine 100%ige. Außerdem können sich Gehirne im Laufe des Lebens verändern. Andreas Heinz von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité warnt daher davor, die objektiven Messungen der Hirnforschung zum alleinigen Maßstab zu nehmen.
Es gibt ja viele Menschen, die organisieren sich als Stimmenhörer und sagen, ich höre Stimmen, es stört mich aber, ich lebe damit. Dann ist doch nicht als Erkrankung zu werten, auch wenn das Gehirnbild jetzt genauso aussieht wie bei jemand, der Stimmen hört und damit nicht mehr leben will oder gar sich was antut, weil ihm die Stimme immer befiehlt, sich vom Dach zu stürzen.
Etwa 1/3 aller Schizophrenen hört Stimmen. Dabei sind in ihrem Gehirnregionen aktiv, die normalerweise akustische Reize verarbeiten. In Aachen arbeiten Wissenschaftler daran, das Stimmenhören mit Hilfe bildgebender Verfahren zu therapieren, ohne die Hirnbefunde absolut zu setzen.
Mergon, Unel, Pizert,
Terla. Monatelang präsentierte Klaus Matiak von der Aachener Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Versuchspersonen solche Kunstwörter. Diese weckten mal angenehme, mal unangenehme Gefühlsassoziationen. Die Testpersonen sollten versuchen, den emotionalen Gehalt der Wörter zu verändern, indem sie ihre Gehirntätigkeit beeinflussten. Dazu stellten sie sich zum Beispiel angenehme Situationen vor oder sangen innerlich ein Lied. Klaus Matiak spricht von Neurofeedback.
Rogel. Hagel.
Oh, Topf.
Ein Kernspintomograph meldete laufend zurück, ob sich bei ihnen die Aktivität eines Hirnareals änderte, das an der Steuerung der Gefühlsqualität von Stimmen beteiligt ist. Nachdem klar war, dass gesunde Versuchspersonen ihre Stimmen emotional beeinflussen können, begann Klaus Matiak auch Schizophrene zu testen. Tatsächlich konnten inzwischen 3 Patienten, die trotz vieler Therapieversuche jahrelang an akustischen Halluzinationen litten, ihren Zustand wesentlich verbessern.
Schepu.
Sarse.
Dabei geht es den Aachener Psychiatern nicht unbedingt darum, dass die Stimmen verschwinden. Die Patienten können auch versuchen, sie milder zu stimmen oder positiver wahrzunehmen, ganz wie sie wollen. Das Aachener Projekt könnte daher ein Musterbeispiel dafür sein, wie die Hirnforschung positiv in der Psychiatrie genutzt werden könnte. Als wichtiges zusätzliches Hilfsmittel, das aber dem subjektiven Erleben der Patienten seinen Freiraum lässt. Etwa dem von Ursula Thalke.
Ich lebe halt mit dieser Fähigkeit und dieser Konstitution, Psychosen bekommen zu können. Diese sogenannte Erkrankung ist das größte Abenteuer meines Lebens.
Martin Hubert über Schizophrenien, Depressionen und Angststörungen.